Ich habe eben richtig mit dir gelitten. Ich weiß, ich saß auch schon an dem Platz und wie schrecklich ist es, wenn es vorher noch funktioniert und dann nicht mehr. Also von daher meinen ganzen Respekt, dass du das so tapfer durchgehalten hast. Vielen Dank. Es ist schön, hier zu sein. Ich habe mich gefreut, als die E-Mail von Josef kam. Ja, könntest du nicht doch schnell einspringen? Es ist schön, nicht nur, weil der Bodensee hier ist. Das ist natürlich auch immer ein Garant für einen schönen Sonntag. Nee, es ist einfach auch schön, bei euch wieder zu sein. Als ich das letzte Mal da war, war das eine schöne Sache. Zwischendrin, klar, habe ich den einen oder anderen von euch besser kennengelernt. Also von daher, vielen Dank, dass das so geklappt hat. Tina hatte eben schon was über Mut vorgelesen. Und ich glaube, wenn wir hier durch die Reihen gehen würden, dann kann jeder was zu dem Thema Mut sagen. Wir haben das alle schon mal erlebt, die eine oder andere Weise. Als Kind haben wir vielleicht Dinge getan, was Mut angeht, die wir heute besser verschweigen. Ich meine, wer hat einen Regenwurm essen müssen oder andere Sachen, um zu beweisen, wie mutig er ist? Ich glaube, da, wenn ich auf so manche Gesichter sehe, erkenne ich das Lächeln von, ja, ich mir ahnt noch oder ich ahne, dass da war so das eine oder andere, was ein bisschen lustig vielleicht war. Oder aber wir haben es auch erlebt, dass wir dachten, boah, da war ich so mutig, meine Güte. Also das hätte ich ja nie von mir geglaubt, dass ich das schaffe. Na, mir schlug zwar das Herz wirklich sprichwörtlich bis zum Hals, aber da war ich richtig mutig. Und da, wo es Licht gibt, da gibt es auch Schatten. Und da gibt es die Momente, wo wir vielleicht auch jetzt im Nachhinein denken, boah, was habe ich da gemacht? Ich war eine Zeit lang, war ich Ausbildungsleitung an einer großen Schule für Ergotherapie. Und ich war unter anderem für die Prüfungen zuständig, zusammen mit einem Regierungsbeamten. Und während der Prüfung oder als die Auswertung schon war, sah ich, dass der Prüfer von der Regierung es falsch ausgerechnet hatte. Und so hat jemand das Examen bestanden, der es eigentlich nicht bestanden hätte. Hinzu kam, der war Christ, der war in meiner Gemeinde. Und ich war eigentlich für diese Prüfung zuständig. Also bin ich zur Geschäftsführung und habe gesagt, Leute, hört mal zu, da ist was schiefgelaufen. Also ne, das ist falsch ausgerechnet, wir müssen da jetzt agieren, weil ne, wir hatten dem schon verkündet, dass er bestanden hatte. Also es war wirklich eine ganz prekäre Situation. Und meine Chefs damals, die Geschäftsleitung, die haben gesagt, hör mal zu, meine Liebe, da steht dein Name drunter, du wirst schweigen. Du wirst nichts sagen. Ja, dass wir brauchen diesen Prüfer noch, wenn wir jetzt zu dem gehen und sagen, also du hast es aber ne, falsch, dann ist er sauer und was weiß ich alles. Also sie haben mich zum Schweigen verpflichtet. Und ich habe geschwiegen. Es war kein Glanzmoment in meinem Leben. In der Schule wusste jeder, dass ich Christ bin. Und ich habe geschwiegen. Aus Angst, meinen Job zu verlieren. Aus Angst, irgendwie ungut dazustehen. Und ich wusste, es war falsch. Aber ich habe geschwiegen. Was hat mir gefehlt? Mut. Aber ich glaube, es hat mir mehr gefehlt als nur Mut. Und was Mut eigentlich ist, wo Mut herkommt, was Mut in seiner Äußerung, in seinem Tun bedeutet, ich finde, das wird in der Bibel, in vielen Büchern deutlich, aber in einem Buch ganz besonders. Tina hat es eben schon erwähnt, das Buch Esther. Altes Testament ist vielleicht nicht so das, was wir so häufig lesen. Deshalb einen ganz kurzen Abriss, dass wir alle zusammen noch mal wissen, wie war das mit Esther? Also Esther lebte in Persien zur Zeit der Zerstreuung, wo das jüdische Volk überall hin zerstreut wurde. Und es stand mal wieder vor der Gefahr von einer heimtückischen und wirklich fiesen Judenverfolgung. Esther war die Pflegetochter des Juden Mordechai und war am Hofe des persischen Königs. Man liest entweder den Namen Ahasveros oder Xerxes, ist aber beides dasselbe. Und sie war dort als Jüdin, als Königin. Das muss man sich mal vorstellen, das ist schon mal was. Ja? So, jetzt ist es da so, Mordechai erfährt von einer Verschwörung, und zwar der königliche Günstling Haman, der hat die Juden gehasst und er hat besonders auch Mordechai gehasst. Der hat sich ausgedacht, also wie kriege ich es dahin, dass die ganzen Juden sterben? Mordechai erfährt das und geht jetzt zu Esther und sagt, hör mal zu Esther, du musst da hingehen, du musst zum König hingehen und dem das sagen, weil du bist ja die Königin. ist ja eigentlich logisch, ne? Also dass die Königin da hingehen könnte. Jetzt war das aber tatsächlich so, wenn man zum König kam, ohne dass man gerufen wurde und ohne dass der König, wenn man vor ihm stand, einem seinen Stab, sprich Zepter oder wie auch immer das war, hingehalten hat, wenn er das nicht tat, dann war man des Todes. Esther war zwar Königin, war aber zu der Zeit schon seit 30 Tagen nicht mehr zum König gerufen worden. Das heißt also, das war gefährlich. Und jetzt ließ ihr Vater, ihr Pflegevater, sie also wissen, hör mal zu, du musst da jetzt hingehen. Na, du musst ihm das jetzt also sagen. Absolut keine einfache Situation. Es ging darum, ihr Volk zu retten. Aber da kommen wir später nochmal dazu. So viel erstmal zu der Geschichte Esther. Ich finde, was das absolut für mich Faszinierende ist, insgesamt das Verhalten von Esther. Weil, vor welchem Dilemma stand sie? Also entweder ich gehe zum König und rette vielleicht mein Volk, oder ich gehe nicht zum König. Was passiert dann aber mit mir? Ihr Pflegevater Mordechai hat das mitgekriegt, dass Esther sagte, also hör mal zu, ich kann das nicht machen. Ich kann nicht einfach dahin gehen. Ich sterbe. Ich bin nicht zum König gerufen. Wenn ich das mache, bin ich des Todes. Ich meine, ganz im Ernst, wie würdet ihr reagieren? Würdet ihr sagen, nee, da gehe ich mal eben hin? Nee. Völlig klar. Also ich finde, man kann da jetzt Esther noch nicht mal einen Vorwurf machen, dass man sagt, ja, aber die hätte doch müssen und es ging doch um so viel und jetzt ehrlich, ne? Nee, ich finde, es war erstmal eine ganz logische Reaktion, die sie sagt, du, das ist mir echt zu viel, das mache ich nicht. So, und jetzt kommen die Worte Mordechais, nachzulesen in Esther 4, 13 bis 14. Und Mordechai ließ der Esther antworten. Bilde dir nicht ein, du könntest dich mit deinem Leben im Haus des Königs allein von allen Juden in Sicherheit bringen. Denn wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst, so wird Befreiung und Rettung für die Juden von einem anderen Ort her erstehen. Du aber und das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen. Und wer erkennt, ob nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde du gelangt bist? Nicht gerade die seelsorgerlichste Antwort. Man hätte ja irgendwie so erwartet, dass der Vater sagt, ah, liebe Tochter, ah, echt, ja, ich verstehe dich, das ist wirklich, also, ne, du bist da im Dilemma, lass uns nochmal drüber beten, ne, und wir machen eine Gebetsgemeinschaft und gucken erstmal. Der sagt ja ganz klar, hör mal zu, wenn du nicht gehst, ah, du wirst nicht überleben, dein Volk wird von jemand an, also Gott ist nicht nur auf dich alleine angewiesen, er wird die Rettung woanders herbringen, aber du wirst nicht überleben. Weiß nicht, ihr Väter, redet ihr auch so mit euren Töchtern? Ich hoffe jetzt nicht unbedingt so, aber ich hoffe auch nicht, dass ihr in solcher Situation steckt mit euren Töchtern. Ich glaube nicht, dass Mordechai hier unsensibel war oder dass er seine Tochter ängstigen wollte. Aber er wollte ihr ganz klar machen, hey, hier hast du einen Auftrag. Einen Auftrag, der weit über das hinausgeht, was du dir in deinem eigenen Leben vorstellen kannst. Und Mordechai hatte schon was, wofür Esther sich erst noch entscheiden musste. Oder was sie vielleicht auch sich erst bewusst werden musste, dass ihr das noch fehlt. Mordechai war von der Größe Gottes absolut überzeugt. Der hat dann nicht dran gezweifelt. Selbst so weit, dass er es in Kauf genommen hätte, dass seine Tochter, wenn sie denn dann zum König geht, sterben würde. Und trotzdem war ihm klar, dieser Gott ist größer als das, was hier mit Esther passieren könnte. Ja, könnt ihr euch das vorstellen? Würdet ihr das Leben eines anderen aufs Spiel setzen, weil ihr denkt, dass Gott größer ist? Werdet ihr so mutig? Und ich muss mir die Frage selbst stellen. Ich glaube, ich wäre es erstmal nicht. Ich würde genau wie Esther, das erstmal alles, ne, rational durch und was sind die Vor- und Nachteile und auf jeden Fall, ich hätte da Schwierigkeit. Aber für Mordechai stand fest, dass Esther dort am Hof war, um als Werkzeug für Gott zu dienen. Das war für den völlig klar. Also dann tu das auch im Vertrauen und mit dem Mut. Deshalb konnte er den aufbringen. Vertrauen. Vertrauen auf die Macht Gottes. Und was macht das mit Esther? Was glaubt ihr, wie hat sich Esther gefühlt? Sie kriegt so eine Antwort von ihrem Vater. Ich glaube, aufbauende Worte wären anders gewesen. Aber Esther sagt Folgendes. Da ließ Esther dem Mordechai antworten. Geh hin, versammle alle Juden, die sich in Susa, das war eben die Stadt, wo sie lebte, befinden. Und faste um meinetwillen und esst nicht und trinkt nicht 3 Tage lang, Tag und Nacht. Auch ich selbst werde mit meinen Dienerinnen ebenso fasten. Und sodann will ich zum König hineingehen, obwohl es nicht nach dem Gesetz ist. Und wenn ich umkomme, so komme ich um. Und wenn ich umkomme, so komme ich um. Was für eine Aussage. Wenige Momente, Tage davor hat Esther gesagt, das kann ich nicht. Ich kann da nicht hingehen. Das Risiko ist mir zu groß. Und jetzt plötzlich sagt sie, wenn ich umkomme, komme ich um. Ich finde, dass diese Aussage von Esther eigentlich keine Worte hat, um sie wirklich zu beschreiben in ihrer Tiefe. Zu sagen, ich selbst bin nicht so wichtig. Mein Volk und mein Auftrag, den Gott mir gegeben hat, ist wichtiger als ich selbst. Ihr Lieben, das ist Mut. Das ist ein Vertrauen, das mein eigenes Verständnis bei weitem übersteigt. Komme ich um, so komme ich um. Natürlich könnte man jetzt sagen, naja, aber jetzt mal ganz im Ernst. Also Esther wusste auch, dass ihr Handlungsspielraum hier nicht sonderlich groß war. Und wenn ihr Vater sowieso gesagt hat, also du stirbst sowieso, dann kann man auch sagen, naja gut, da gehe ich da halt auch hin. Ich glaube, das wäre zu einfach, es so rational runterzubrechen und sagen, ja, die hatte sowieso keine Chance. Und ich glaube auch nicht, wenn man selbst in so einer Situation steht, wo es einem sprichwörtlich an den Kragen geht, dass man dann erst nochmal so, das auswertet. Ich glaube, dass Esther hier weit über ihr eigenes Verstehen hinaus dieses Vertrauen, das sie von ihrem Pflegevater schon gesehen hat, selbst für sich in Anspruch nahm. Sagt, ja, wenn das dieser Gott ist, dem ich vertraue und wenn das der Grund ist, warum ich hier bin, dann gehe ich dahin. Und in dem Moment ist es ja nicht, dass es einfach nur so eine Hoffnungslosigkeit war. Ich glaube, in dem Moment war für Esther auch ganz klar, dass eben dieser Gott sie auch schützen kann. Dass dieser Gott größer ist als ihre eigene Angst. Kennt ihr solche Momente? Kennt ihr Momente, wo es darum geht, den Mut zu haben, was zu tun, was auf den ersten Blick erstmal nicht so prickelig aussieht? Ich glaube, keinem von uns geht es ans Leben. Wir sind nicht in der verfolgten Situation. Aber vielleicht kostet uns dieser Mut, zu was zu stehen, wo wir glauben, dass Gott uns dazu berufen hat. Vielleicht kostet es uns Ansehen. Vielleicht gucken Freunde plötzlich komisch. Die wird aber ein bisschen extrem. Ne? Konservativ, radikal, evangelikal, ein Schimpfwort mittlerweile. Kennt ihr solche Momente? Vielleicht kostet es auch den Arbeitsplatz, Anerkennung, all das. Aber was ist denn der Preis, wenn wir es nicht tun? Ich glaube nicht, und das sehen wir auch in der Geschichte von Esther, Mordechai sagt ganz klar, wenn du es nicht tust, Gott ist mächtig genug, sich einen anderen Weg zu schaffen und andere Hilfe zu haben. Deshalb glaube ich auch nicht, manche Theologen oder in manchen Büchern liest man auch so, also wenn du das nicht tust, was Gott dir sagt und wozu er dich beauftragt hat, dann wird es nicht geschehen. Das glaube ich nicht. Also Gott ist allmächtig. Das heißt, er braucht jetzt nicht nur mich, Gott sei Dank, sonst wäre es arm bestellt um diese Welt. Ja? Aber dennoch traut er es ja dir zu und spricht zu dir und sagt, hey komm, ich habe alles in dich reingelegt, mach das. Deshalb, also es ist nicht so, dass man sagt, also wenn ich jetzt diesen Mut nicht aufbringe und diesen Schritt nicht gehe, dann wird das nie passieren und Gott ist machtlos und die Welt geht unter. Gott sei Dank, so ist es nicht. Das ist das eine Gute. Aber trotzdem macht es was mit uns. Als ich damals diese Entscheidung getroffen habe, zu schweigen und eben nicht zu sagen, dass hier was nicht richtig war, hat mich das äußerlich erstmal jetzt nicht so viel gekostet. Aber glaubt mir, es hat mich innerlich ganz viel gekostet. Ich fühlte mich mies. Ich habe mich selbst dafür verachtet, dass ich nicht diesen Mut hatte, dass ich nicht dieses Vertrauen hatte zu denken, das ist dieser Gott Israels, der ist größer als deine Angst um den Verlust deines Arbeitsplatzes. Es hat enorm meine Beziehung zu Gott beeinflusst. Ich war nicht nur mutig, ich war auch nicht vertrauensvoll. Das Vertrauen in meinen Gott war nicht da. Ich hatte Angst vor den Konsequenzen. Und das, wo jeder wusste, ich bin diejenige, die gläubig ist. Das heißt, ich habe auch meine, sagen wir mal, Sippe alles andere als Ehre getan und ich habe Gott nicht geehrt. Man könnte jetzt sagen, naja, es ist nicht so schlimm. Ich glaube, das Schlimmste daran war, dieser junge Mann ist heute Ergotherapeut und ich glaube, er hat jetzt niemanden so geschadet, dass es irgendwie schwierig war, zumindest hoffe ich das nicht. Auch da ist Gott größer, Gott sei Dank. Aber das Schlimme war, dass es meine Beziehung zu Gott enorm beeinflusst hat. Ich habe mich so geschämt und vielleicht kennt ihr das Gefühl, dass ich mich Gott nicht mehr zuwenden wollte. Ich dachte, ich kann so nicht vor ihn kommen. Das geht nicht. Meine Beziehung zu Gott wurde abgeflacht und ich habe an Stärke verloren. Und ich habe lange gebraucht, bis ich dachte, hey, halt, das ist doch der Gott, der dir vergibt. Das heißt nicht, dass alles weggewischt ist, aber vertraue ihm jetzt auch, dass er deine Schuld, die du da auf dich geladen hast, jetzt nicht gegen dich hält. Aber merkt ihr, dieser Ungehorsam, nicht zu vertrauen, nicht mutig genug zu sein, ich glaube, es war weniger, dass ich damit Gottes Reich geschadet habe, sondern dass ich mir selbst in meiner Beziehung, in meiner Beauftragung geschadet habe. Wie gesagt, Gott braucht nicht mein Tun, um sein Werk zu vollbringen, aber es geht doch um meine Beziehung mit Gott. Ich wollte nicht wie Esther sagen, komme ich um, so komme ich um. Das wollte ich nicht. Esther hat an dieser Stelle der Geschichte diesen Mut, den Gehorsam und das Vertrauen, dass ihr Leben allein in Gottes Hand liegt, aufgebracht. Und sie ist letztendlich zu König Ahasveros. Und sie hat es überlebt. Das ist das Gute. Ich glaube nicht, dass Esther in dem Moment, als sie diesen Entschluss gefasst hat, okay, ich bete jetzt und ich faste und dann gehe ich dahin und ich mache das. Übrigens hat sie den Entschluss schon gefasst, bevor sie gebetet und gefastet hat. Das muss man sich nochmal ganz klar machen. Ne? Für uns wäre es so schön, oh, sie betet und fastet und dann war der Entschluss da. Ne? Dann hat Gott ihr das gezeigt. Die Bibelstelle sagt, sie hat den Entschluss gefasst, bevor sie gebetet und gefastet hat. Also so viel nochmal zu eigener Entscheidung und ne? Also da könnte man allein darüber schon eine ganze Predigt halten. Deshalb glaube ich nicht, dass Esther plötzlich von so einem Heldengehen befallen war, sagt, jetzt, na, wie Superwoman erhebe ich mich da und jetzt renne ich los und mache das. Sondern diese Entscheidung, es in Gottes Hände zu legen, das ist das, was sie letztendlich dazu bewogen hat. Doch, ich mache es jetzt. Ich gehe dahin und ich riskiere das, weil ich im Willen Gottes sein möchte. Und das bedarf eines unglaublichen Mutes und eines noch größeren Vertrauens. Und hier sehen wir, und das ist mir nochmal ganz wichtig, Mut hat nichts, aber auch gar nichts mit blindem Eifer oder überschätzter eigener Kraft zu tun. Gar nichts. Ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck unter uns Christen, da gibt es ja ganz verschiedene Mitmenschen und Geschwister. Manche, die machen so Sachen, wo man vorne raus denkt, oh, das ist jetzt aber irgendwie komisch. Und die gelten manchmal so als mutig, ne? Also die haben sich was getraut. Und manchmal frage ich mich, hat es wirklich, also Sinn im Sinne von, hat das Gott gedient? Hat das der Mensch gedient? Hat das irgendwie, oder war das einfach nur, boah, jetzt, ne? Ich habe das hauptsächlich gemacht, weil ich ein toller, taffer Christ sein will. Ich weiß nicht. Ob das immer richtig ist, möchte ich wirklich nochmal in Frage stellen. Ich glaube, den Mut, den ich aufbringe, der entweder dazu dient, dass ich toll dastehe, dass ich der Held im Erdbeerfeld bin, sprichwörtlich, ja, und der nicht eingesetzt wird, um wirklich Gottes Reich zu bauen, sein Wesen darzustellen oder was zu bewirken, was dem anderen dient. Ich finde, diesen Mut, den dürfen wir getrost hinterfragen, ob es wirklich Mut ist. Mut, welcher für die Sache Gottes eingesetzt wird, der kann nur aus einer Quelle kommen. Aus der Quelle Gottes. Wenn er dort nicht herkommt, dann wird es ein Himmelfahrtskommando. Dann verpulvern wir unsere Kraft. Dann dient das Ganze wahrscheinlich mehr unserem eigenen Ego als wirklich der Sache Gottes. Mut dazu benutzen, wo wir eingesetzt sind als Licht, als Salz, das darf uns wirklich gefühlt das Herz bis zum Hals schlagen. Aber prüfen wir, wo wir mutig sind und wo wir es einsetzen. Auch nicht selbst auferlegte sogenannte Mutproben zu bestehen, ist richtig. Und es wäre auch nicht richtig, und dafür möchte ich auch noch mal warnen, jetzt zu sagen, also ich war hier mutig, ne? Also ich habe jetzt die Frau in der Schlange hinter mir angesprochen, ne? Also, und habe ihr ein Kärtchen in die Hand gedrückt, wo drauf steht, Jesus liebt dich. Ist sowas für mich, boah, also wenn wir über Herausforderungen sprechen, das wäre es, ist gar nicht meins. Ja, also so Kärtchen verteilen und so, boah, das, ich weiß nicht, kennt ihr das noch, so von Haustür zu Haustür gehen und ein Kärtchen geben und sagen, Jesus liebt dich? Boah, also wenn der Boden sich hätte auftun können, ich hätte es mir gewünscht. Ja, ist echt nicht meins. So, jemand anderes findet es aber ganz toll. Und er sagt, boah, ich habe den Mut aufgebracht, ich bin da von Haustür zu Haustür und habe das gemacht. Und deshalb musst du das genauso machen. Vorsicht, Vorsicht. Da, wo Gott den einen hinstellt und ihm den Mut dazu gibt und sagt, das ist dein Part, das mag es nicht für den anderen sein. Und machen wir nicht die Gefahr oder geben wir uns nicht in die Gefahr zu sagen, weil du da nicht so bist, bist du ein schlechterer Christ. Oder da wackelt dein Glaube, ne? Du bist da nicht mutig. Vorsicht mit solchen Verurteilungen. Ja? Ich glaube, dass Gott uns unterschiedlich einsetzt und ich glaube, dass er uns unterschiedlich dazu befähigt. Aber das ist nur, weil es meine Aufgabe ist, mag es nicht die Aufgabe des anderen sein. Natürlich, das heißt nicht, naja gut, nur der eine hat die Aufgabe, von Christus weiterzuerzählen. Die Aufgabe haben wir durch den Missionsbefehl alle. Ja, jeder Christ ein Missionist, wie man auch so schön sagt. Also wir können uns nicht rausreden und sagen, oh, ich bin nicht mutig genug, deshalb mach du das mal für mich. Ne? Ich muss das nicht. Aber bitte auf dem Weg, wie es auch meine Art ist. Und der eine geht von Tür zu Tür und verteilt Kärtchen und er wird Menschen erreichen und der andere macht es anders. Und er wird auch Menschen erreichen. Und beide kostet es Mut und Vertrauen, aber jeder dort, wo er hingehört. Also keine generelle Verurteilung. Jeder muss die gleiche Art von Mut aufbringen in der gleichen Situation. Nur dann ist er richtig. Also prüfen wir, wo wir merken, hier spricht Gottes Geist, hier drängt er mich. Kennt ihr das? Es ist eine Situation und ihr habt so dieses Gefühl, oh, eigentlich müsste ich, habt ihr das schon mal erlebt? So dieses, oh, aber ich will doch eigentlich nicht, oh. Und dann, wenn man es nicht gemacht hat, ist hinterher so dieses Gefühl, oh, Mist. Und wie ist das Gefühl, wenn man es gemacht hat? Genau, tschakka. Ne? Ich hab's erlebt. Wir sehnen uns alle so danach, Gott zu erleben. Und ich denke, wie oft denken wir, ah, du, ich erlebe dich gerne, aber bitte nicht in der Situation. Da kommt noch eine andere, ne? Ich gehe schon mal weiter. Also die Momente, wo wir es erleben, dass wir vertraut haben und dass wir vielleicht tatsächlich der Dame hinter uns ein Kärtchen mit Jesus liebt dich gegeben haben, boah, das sind die Momente, wo wir merken, da ist Beziehung. Da sind wir im Willen Gottes gelaufen und das macht was mit uns. Das stärkt uns, weil wir erleben, Gott steht ja wirklich zu uns. Wir kommen nicht um. Wir haben uns getraut. Und das hilft uns selbst. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, ich sitze jetzt hier und ich weiß, also da sind jetzt Situationen, da hätte ich mutig sein müssen und ich war es nicht. Also unterm Strich, ich bin ein schlechter Christ. Nein. Ein deutliches Nein. Weil wenn wir uns mal die Geschichte angucken in der Bibel und besonders das Alte Testament, einer der Größten war sowas von nicht mutig. War Mose mutig? Herr, nee, also sorry, du hast dich da getäuscht, ich bin falsch und nehme den anderen Mose, da gibt es bestimmt noch irgendwo einen. Ich kann doch nicht reden, also bitte. Der war nicht mutig. Und bei vielen anderen war auch, also Jona, ich bitte euch, ja, also das Sinnbild von nicht mutig, rennt in die andere Richtung. Dummerweise war er ein Fisch, ja. Also, das ist ja, Gott hat sich doch nur solcher Menschen bedient. Versager, Mörder, Feiglinge. Hey Leute, wir sind in bester Gesellschaft. Nee, ganz im Ernst. Das heißt nicht, dass wir uns jetzt zurücklehnen sagen können, ja, Mose war jetzt auch nicht viel besser, Mann, der hat es ja auch nicht hingekriegt. Nein, aber wir müssen uns auf der anderen Seite auch nicht sagen, also ich bin der Schlechteste, weil ich nicht mutig genug bin. Sondern wir sehen doch, Gott hat jeden, der im Alten Testament nicht mutig war, und ich meine, eins können wir sicher sein, der Fisch kommt uns nicht in den Weg und frisst uns, den hat er trotzdem dahin gebracht. Er hat trotzdem seinen Weg mit ihm gegangen. Und wenn wir daran glauben, dass es wie im Hebräer heißt, er ist derselbe Gott wie damals, sollte es dann nicht möglich sein, dass dieser selbe Gott auch uns in unserer Feigheit, in unserer Mutlosigkeit auch dahin bringt, dass wir das schaffen? Oder ist es nicht mehr derselbe Gott? Es ist derselbe. Und ich habe vergessen das manchmal. Wir haben es mit demselben Gott zu tun, der Mose beauftragt hat und dahin geschickt hat. Das ist derselbe. Wir erleben die Dinge nicht mehr. Und deshalb, glaube ich, verflacht manchmal unser Gefühl, wie groß dieser Gott eigentlich ist. Wer über die Majestät und das Wesen Gottes wirklich mal ein geniales Buch lesen will, das heißt Majestät, das Buch Daniel Harter. Gebetshaus Freiburg. Genial. Was da nochmal aufgemacht wird für ein Bild, was für einen Gott wir wirklich haben. Ich kann ja immer nur ein bisschen davon lesen, weil ich denke, boah, Wahnsinn, das übersteigt mich einfach oder übersteigt mein Verstehen. Ich sage es auch gerne nachher nochmal, dann könnt ihr es nachher nochmal aufschreiben. Also, wir sind in bester Gesellschaft. Gott gehorsam zu sein heißt, mutig zu sein, ihm das aber auch zu sagen, wo meine Ängste sind. Sie ihm zu geben und darauf zu vertrauen, wenn er derselbe Gott ist, dann hilft er auch mir in meiner Angst. Und er hat mir schon alles gegeben, was ich brauche, sonst würde er mich nicht zu dieser Aufgabe berufen. Übrigens auch ein Punkt, renne ich los zu einer Aufgabe, die ich nicht habe und nicht dazu berufen bin, muss ich mich de facto nicht wundern, wenn es hinterher nicht funktioniert. Nur mal so ein kleiner Nebengedanke. Mut ohne das tiefe Vertrauen in Gott, hatte ich eben schon gesagt, läuft immer Gefahr, in Himmelfahrtskommando zu werden und nutzt auch nichts. Aber Mut im Vertrauen, dass der mich geschaffen hat, mich letztendlich auch da durchträgt. Und ich mag vielleicht, das kann gut sein, mit Blessuren aus dieser Situation rauskommen. Ich mag vielleicht auch mit blauen Flecken und ein bisschen zerrupft aus so einer Situation rauskommen. Das mag sein, aber dennoch ist sie richtig. Ja, wir haben manchmal so das Gefühl, wenn uns nicht immer alles gut dabei geht, dann ist es nicht richtig. Ja, Vorsicht, wäre ich mir nicht so sicher. Wer wäre Gott? Was für ein Vater wäre er, wenn er uns im Moment, wo wir für ihn in Anführungszeichen was wagen, er uns dann im Stich lassen würde? Und ich glaube, Gott wusste, wie sehr wir uns schwer tun mit Mut. Weil wenn wir uns in der Bibel angucken, wie viele Stellen gibt es, wo es heißt, fürchte dich nicht. Ich habe es mal gezählt, sind über 30. Fürchte dich nicht, hab Mut. Vertrau mir, ich kenne dich, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, ich bin bei dir, ich lasse dich nicht allein. All das schallt von Anfang bis Ende durch die Bibel. Warum? Weil er wusste, wie sehr wir Angst haben, wie sehr uns der Mut verlässt, wenn das Wasser uns sprichwörtlich bis zum Halse steht. Also müssen wir uns auch nicht schämen, sondern er wusste es doch schon. Und darauf zu bauen und zu sagen, hey, ich weiß, dass du weißt, wie unmutig ich manchmal bin. Wisst ihr, was Corrie ten Boom über Mut gesagt hat? Hat das schon mal jemand gehört? Das finde ich wunderschön. Mut ist nichts anderes als Angst, die vorher gebetet hat. Mut ist nichts anderes als Angst, die vorher gebetet hat. Ja, super, Angst haben wir doch genügend. Beten können wir auch. Also verwandeln wir das doch. Mut ist nichts anderes als Angst, die vorher gebetet hat. Durch das Gebet wird klar, wem ich die Angst gebe. Durch das Gebet wird klar, von wem ich die Kraft kriege, um diesen Mut aufzubringen. Durch Gebet wird klar, an wen ich so dringend brauche, um diesen Schritt zu gehen. Und dass es eben nicht aus mir selbst heraus geschehen darf, sondern wirklich aus dem, der meine Berufung ausgesprochen hat. Und das kann und darf in allererster Linie nur Gott und Vater sein. Deshalb wünsche ich euch und mir gleichermaßen, ich bin absolut immer auch noch nicht vom Heldengehen des Mutes befallen, dass wir, wenn die nächste Mutprobe um die Ecke kommt, uns die Geschichte von Esther einfällt und wir es vielleicht einfach mal im Vertrauen, auch wenn wir denken, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, sagen können, komme ich um. So komme ich um. Gott wird uns nicht im Stich lassen. Mut und Vertrauen dürfen wir nicht voneinander trennen, sonst wird es schwierig. Ich möchte noch beten mit uns. Vater, es ist so unglaublich einfach zu sagen, ab heute bin ich mutig. Und morgen früh haben wir es schon versemmelt. Und dennoch ist es das, was du uns zumutest, weil du uns einen Geist gegeben hast, der eben nicht voller Angst sein soll, sondern voller Mut, voller Zuversicht. Und Vater, wir dürfen dich bitten, dass da, wo wir solche Ängste haben, aus diversen Gründen, dass du dich dort als der Vater und Gott erweist, der uns besser kennt als wir selbst. Vater, ich bitte dich, dass wir im Angesicht von so vielen Dingen, die auf uns einströmen, so vielen Denkrichtungen, so vielen anderen Religionen, dass wir den Mut von dir bekommen, aufzustehen und für das zu stehen, wer du bist. Dass wir von deiner Herrlichkeit weitererzählen, von deiner Größe, von deiner Allmacht und vor allen Dingen davon, dass du der Gott bist, der vergibt und der bis zum Ende treu sein wird. Vater, ich bitte dich, dass du uns dort die Augen öffnest, wo wir uns im Leben durchmogeln, anstatt mutig zu sein, sei es im Privaten, sei es auf der Arbeit. Und ich bitte dich, dass jedes Mal da, wo wir diesen Schritt wagen, mutig zu sein, wir erfahren, wie die Beziehung mit dir vertieft wird, wie sie wächst, wie wir genau das erleben, was wir uns wünschen, nämlich ein vollmächtiges Christendasein. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dich nicht abwendest, wenn wir es nicht schaffen, sondern dass die nächste Situation kommt. Und dass du genauso wie du Mose und Aaron, Paulus, wie sie alle heißen, ermutigt hast und ihnen Kraft gegeben hast, dass du das auch mit uns tust. Herr, du hast versprochen, dass du uns mit deinen Augen leitest. Und darauf wollen wir bauen und bitten dich, schenke uns die Kraft und das Vertrauen, um mutig und mündig zu sein. Amen. Ach du liebe Zeit, ja. Dann darf ich euch bitten, zum Segen euch zu erheben. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Einen gesegneten Sonntag.